Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Ich habe den Heinz-Christian Strache überschätzt. Ich kannte ihn ja aus Wien. Er hat ja als junger Gemeinderat begonnen, wie ich Vizebürgermeister gewesen bin. Und er hat sich zwar immer, wenn er aufs Rednerpult gegangen ist, sehr rabaukenhaft benommen. Aber wenn sie mit ihm so geredet haben, hat er eigentlich relativ vernünftig geklungen. Ja? Und ich habe eigentlich geglaubt, er ist viel berechenbarer als der Jörg Haider.
Willkommen bei Ganz offen gesagt, mein Name ist Julia Ortner. Wir sind heute wieder einmal im Café Rathaus und ich habe Bernhard Görg zu Gast. Einst Manager, dann Wiener ÖVP-Chef und Vizebürgermeister von Wien und heute Autor. Er schreibt Theaterstücke und Kriminalromane. Wir wollen heute über seinen Blick auf die Politik im Allgemeinen und die Volkspartei im Speziellen, das Leben als Politiker, die Veränderungen von Schwarz zu Türkis und sein Leben nach der Politik sprechen. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Durchsage im Auftrag von Mazda Österreich. Design, wohin du schaust. Im Rahmen des Design District in der Wiener Hofburg stellen dieses Wochenende mehr als 200 nationale und internationale Marken, 50 Designjobs und 12 Showrooms ihre Produkte aus. Mazda ist als einziger Autohersteller mit dabei. Bei den Modellen des Herstellers steht die eigene Designsprache Kodo im Mittelpunkt. Kodo heißt aus dem Japanischen übersetzt übrigens Seele der Bewegung. Man setzt auf Reduktion und das Zusammenspiel von Licht- und Schattenreflexionen. Innovatives Design gehört zu den Schwerpunktthemen der Marke. Mit Kodo gewinnt man zahlreiche internationale Auszeichnungen. 7-mal bekamen Mazda-Modelle zum Beispiel seit 2013 den Red Dot Award verliehen, eine renommierte Auszeichnung für Produktdesign. Oder die Auszeichnung World Car Design of the Year 2016. Ich freue mich, dass Sie heute zu Gast sind, Herr Görg.
Ich freue mich auch, dass ich Gast sein kann.
Sehr schön. Sie wissen, als erstes kommt unsere beliebte Transparenzpassage. Da erklären wir, woher wir den Gast kennen, in welchem Kontakt wir stehen, auch quasi, ob wir per Du sind oder nicht per Du. Wir beide sind per Sie. Wir kennen uns natürlich von der Arbeit. Also ich habe Sie 1998 kennengelernt. Das war meine erste Station bei der Presse damals als Journalistin. Sie waren damals schon 2 Jahre lang Vizebürgermeister und Planungsstadtrat in Wien. Und ich habe damals viel über Stadtpolitik berichtet, über Stadtplanung und habe Sie dann natürlich öfter getroffen, mit Ihnen zu tun gehabt. Das ist so mein Erinnern.
Wir waren ja gemeinsam sogar mal in New York.
In New York und in Boston.
In Washington.
Und in Washington.
Ja, richtig.
Ja. Das war eine große Reise damals, die Sie eben auch unternommen. Da ging es auch gerade, also ich kann mich erinnern, es ging auch gerade um Zukunftsfragen, wie man mit Technologie, wir waren am MIT, oder? Das war damals die Idee.
Also es hat damals 3 Gründe gegeben. Mhm. Erstens das MIT, dann hat es in New York eine große Ausstellung gegeben über New York und weil die Nationalbibliothek das älteste Bild von New York, das damals noch New Amsterdam geheißen hat, gehabt hat, habe ich das damals dem Bürgermeister Giuliani in seiner Residenz
Rudolf Giuliani damals, genau,
überreicht. Ja. Und dann waren wir auch noch in Washington bei der Eröffnung des Wienballs.
Genau, das war dann der Abschluss, kann ich mich erinnern. Und ich kann mich erinnern, dass Charlton Heston, können Sie sich erinnern?
Genau, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe erst unlängst mit meiner Frau darüber gesprochen, wie freundlich der war, weil alle Leute zu ihm hingekommen sind und wollten mit ihm ein Foto machen. Und der war schon ziemlich alt. aber er ist, und gebrechlich, aber er ist jedes Mal ungeheuer freundlich wieder aufgestanden, hat sich hingestellt, hat sich fotografieren lassen, hat sich wieder hingesetzt. 10 Sekunden später kam schon der nächste Gast, um sich wieder fotografieren zu lassen.
Das war toll. Und ich kann mich erinnern, wir saßen dann eben, weil wir sie begleitet haben. Also es waren einige Journalisten und Journalistinnen dabei und auch Politiker aus Wien, eine Delegation. Und wir saßen dann an einem Tisch mit Schaltenhästen.
Genau, ja.
Und es war eigentlich die Zeit vor den Smartphones, weil sonst hätte jeder Selfies gemacht, aber es war trotzdem. Ja, also ich kann mich erinnern, das war wirklich ein interessanter Abend. Genau, das war diese Reise, die haben wir damals dann, durfte ich sie damals auch begleiten. Eben, man muss sagen, es gab ja überhaupt in Wien damals doch auch eine rege Reisetätigkeit, kann man erinnern? Oder es war öfter der Fall, dass man Journalisten mitgefahren sind und berichtet haben?
Ich habe damals den Al Gore versäumt, weil ich hatte für den nächsten Tag den Cirque du Soleil gebucht und bin aber nach Hause gefahren. Und die Frau Leitner, meine Pressesprecherin,
Andrea Leitner damals,
Andrea Leitner, hat am Ball den Pressesprecher vom Al Gore getroffen und die wusste nicht, dass ich nach Hause fahre und hat ihm erzählt, dass der Vizebürgermeister da ist und nächsten Tag zum Cirque du Soleil geht. Der hat nichts gesagt, hat das registriert. Und ich habe den Andreas Salcher statt mir geschickt.
Der, muss man sagen, der Andreas Salcher, der Bildungsexperte, war damals Landtagsabgeordneter in Wien.
So ist
und
es.
Auch schon sozusagen der Bildungssprecher.
Ja, war mein Stellvertreter als Parteiobmann. Und der sitzt in der Loge und auf einmal kommt jemand zu ihm hin, klopft ihm auf die Schulter und sagt, Are you Mr. Görg? Und der Andreas Salcher sagt, no, I'm not Mr. Görg, but why I'm asking you? Sagt er, because Vice President Gore would like to see Mr. Görg. Der ist in einer Spezialloge hinten gesessen und hat von seinem Pressesprecher gehört, ich bin da vorne, ja, und wollte mich einladen in seine Loge. Ich habe ihm dann eine Sachertorte geschickt von Wien aus.
Ja, dafür.
Als Kompensation. Er hat sich dann sehr nett bedankt mit einem Brief. Ja. So habe ich den Al Gore versäumt.
Ganz bitter eigentlich. Auf dieser Reise, die sonst sehr interessant war, eben wie Sie beschrieben hatten in einigen Punkten. Ich habe Ihnen, wir haben ja gesagt, Transparenz ist ein wichtiger Wert für uns in diesem Gespräch und in diesem Podcast. Welchen Wert hat das für Sie, Transparenz, dieser Begriff?
Erstens, ich habe immer gern gehabt, wenn ich gewusst habe, wo stehen Leute. Das war im Management so und in der Politik weiß man ja, wo jemand steht. Man weiß manchmal nicht, ob jemand mit der Hacke hinter einem steht, auch wenn er von der eigenen Gruppierung ist. Das heißt, Transparenz insgesamt ist ein, für mich war immer ein wichtiger Wert und ich bin froh, dass das jetzt auch in der öffentlichen Debatte ein Wert zu werden beginnt, war ja bis jetzt gerade in Österreich.
Nicht so wahnsinnig,
nicht so wahnsinnig,
oder? Also lieber nicht so genau hinschauen,
nicht
drüber reden.
Und ich will gar nicht reden, wo stehe ich genau, ich sage nichts und dergleichen mehr. Ich finde das sehr positiv, dass Transparenz einen höheren Stellenwert gewinnt, als sie noch vor 10 Jahren gehabt hat.
Ich würde jetzt gerne mit Ihnen ein bisschen schauen auf den Wahlsonntag. Sie haben sich ja 2002 aus der Politik verabschiedet. Jetzt am letzten Wahlsonntag, wenn man das sieht, dass die Volkspartei, also Ihre Partei, diesen großen Wahlsieg errungen hat, nach einem Wahlkampf, der teilweise auch durchaus unrund gelaufen ist, es war ja auch nicht so einfach, für Sebastian Kurz, trotz des großen Vorsprungs, den er immer in Umfragen hatte. Wenn Sie das dann erleben, so wie diesen Wahlsieg, ist das dann etwas, bedeutet einem das dann noch viel, wenn man so wie Sie doch ein bisschen schon den Blick von außen hat, oder hat man da schon eine große innere Distanz dazu?
Ja und nein. Ich habe natürlich eine gewisse innere Distanz. Umgekehrt aber kriegen sie erst, ich kriege das ÖVP-Gen nicht aus mir heraus. Ich sehe auch keinen Grund. Ich habe in guten Zeiten, aber auch in schlechten Zeiten immer, und ich habe ja viele schlechte Zeiten der ÖVP erlebt, ich habe immer zu dieser Partei gehalten. Und das heißt, ich habe zwar nicht mehr so mitgefiebert am Wahlsonntag, wie ich das noch vor 20 Jahren getan habe, wo ich zum Teil selbst betroffen war, weil ich selbst Wahlkämpfer gewesen bin. Aber ich habe eine starke Beziehung zu dieser Partei nach wie vor und freue mich, daher habe ich gefreut, dass das Wahlergebnis so ausgefallen ist. Ich habe es gar nicht in dieser Höhe erwartet. Ich habe eigentlich mit so 2% weniger gerechnet.
Also so 35
hätten Sie gesagt. So 35-36% hätte ich gerechnet.
Lassen Sie uns vielleicht ein paar Monate zurückgehen, weil das ist ja die Ursprungsgeschichte dieses Wahlgangs zum 17. Mai dieses Jahres, als am frühen Abend dieses schockierende Ibiza-Video mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus öffentlich wurde und man das sehen konnte. Wo waren Sie denn, als Ibiza über uns kam, und können Sie sich erinnern, oder wie war das, als Sie zum ersten Mal dieses Video gesehen haben?
Also ich war an dem Abend im Studio von ATV. Und ich hatte dort mit dem Werner Kogler und mit dem Ewald Stadler und mit dem Jörg Leichtfried eine Diskussion. Und ich bin natürlich schockiert gewesen, wobei ich gar nicht sagen kann, ob ich mehr über die Dummheit schockiert war, die beiden Herren, der Herr Strache und der Herr Gudenus, an den Tag gelegt haben, oder über den Inhalt, was die dort von sich gegeben haben. Ja? Also über die Moralfrage. Ich gebe ehrlich zu, ich war mir nicht ganz sicher, ärgere ich mich mehr über die Unmoral oder ärgere ich mich über die Dummheit, dass Politiker, und zwar Spitzenpolitiker, ein Vizekanzler und ein Clubobmann einer Regierungspartei, ist ja nicht niemand, dass Spitzenpolitiker so sich verhalten können. Das hat mich richtig geschockt.
Haben Sie gedacht, dass so etwas jetzt, unabhängig von den Personen, dass Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen sich so verhalten können in Österreich?
Nein, habe ich. Da bin ich offensichtlich noch immer zu naiv, ja, obwohl ich ja einiges erlebt habe, schon altersbedingt einiges erlebt habe. Aber das habe ich mir nicht vorstellen können.
Sie galten ja lange Zeit immer als klarer Kritiker der FPÖ. Sie waren ja damals auch in der entscheidenden Nachtsitzung vom 2. auf 3. Februar 2000, die berühmte Sitzung im ÖVP-Bundesparteivorstand, da waren Sie der Einzige, der den Plan von Wolfgang Schüssel mit der FPÖ dann zu kollieren, der dagegen gestimmt hat. Ich weiß, Sie haben das dann auch erzählt später. Erwin Bröll, der Landeshauptmann von Niederösterreich, war auch sehr böse deswegen und hat geschimpft. Also da muss es ziemlich wild zugegangen sein in dieser Nacht.
Es ist sehr wild zugegangen. Es ist extrem wild zugegangen. Einerseits, weil die nervliche Anspannung bei allen so groß war. Draußen ist schon demonstriert worden. Ja? Und der Aznar hat in die Sitzung hinein angerufen, der war damals der Chef der Europäischen Volkspartei, der ehemalige spanische Ministerpräsident, und hat dem Wolfgang Schüssel alle Höllenqualen angedroht, wenn er diese Koalition macht. Es waren alle ungeheuer angespannt. Und dann gibt es jemanden, ja.
Nämlich Sie?
Ja, der sagt, mich interessiert das alles nicht, ja, was ihr da beschließt. Ich bin und bleibe dagegen. Ja. Und da hat dann der Erwin Bröll die Nerven verloren.
Das war eben damals die Situation, 2017, als wieder die Frage anstand, eben einer Koalition mit der FPÖ. Waren Sie dann, Sie haben das ja auch offen geäußert, gar nicht mehr so quasi dagegen, weil Sie hatten damals quasi den Eindruck, Sie haben eben gemeint, Ihre Erfahrung, wenn man zurückblickt, dass die FPÖ zwar heute, sondern sie will heutzutage rechter und deutschnationaler sei als damals unter Jörg Haider, aber berechenbarer, das war so Ihr Eindruck. Jetzt kann man sagen, nach dem, was wir erlebt haben in den letzten eineinhalb Jahren bis hin zum Ibiza-Skandal,
war es
ein großer Irrtum, oder?
Ein großer Irrtum, ja.
Wie sehen Sie heute diese Einschätzung? Also was ist da, abgesehen davon, wenn Sie sagen, das ist ein Irrtum, ist ja schön, wenn man das auch sagen kann, ja, über seine eigenen Einschätzungen, aber was, glauben Sie, ist da passiert, dass Sie so daneben lagen jetzt für sich selber in der Einschätzung, was die FPÖ betrifft?
Schlicht und einfach, ich habe den Heinz-Christian Strache überschätzt. Ich kannte ihn ja aus Wien, er hat ja als junger Gemeinderat begonnen, wie ich Vizebürgermeister gewesen bin. Und er hat sich zwar immer, wenn er aufs Rednerpult gegangen ist, sehr rabaukenhaft benommen, aber wenn sie mit ihm so geredet haben, hat er eigentlich relativ vernünftig geklungen. Ja? Und ich habe eigentlich geglaubt, er ist viel berechenbarer als der Jörg Haider. ja, seiner ganzen Art. Ja. Und ich war ja nicht gegen die FPÖ seinerzeit, weil sie so rechtsextrem gewesen wäre. Also ich habe auch diese ganzen Sanktionen für lächerlich empfunden. Ich habe nur immer gesagt, der Jörg Haider ist eine Spielernatur der Sonderklasse und so jemanden kann man nicht an die Macht lassen. Nicht einmal in Kärnten darf man ihn an die Macht lassen. Man hat ja gesehen, mit der Hypoalpe Adria, wir zahlen heute noch, der österreichische Steuerzahler, an dem Größenwahn und an der Spielernatur des Jörg Haider. Und da habe ich geglaubt, der Herr Strache hat das nicht. Er hat auch nicht in diesen Größenordnungen gedacht. Ja? Aber er hat es einfach in den Sand gesetzt.
Weil Sie eben sagten, Sie kannten ihn, Sie kannten Heinz-Christian Strache als jungen Abgeordneten, haben ihn beobachtet. Was war da überhaupt Ihr Eindruck? Hätten Sie damals ihm diese Karriere, weil das wird ja heute auch oft besprochen, diese große Karriere, die er doch gemacht hat politisch, hätten Sie ihm das zugetraut? War das irgendwie absehbar, dass er das schaffen könnte in der FPÖ?
Ich kann mich erinnern an eine Diskussion, die wir im Club mit einigen der führenden ÖVPler hatten in Wien, wo wir diskutiert haben, wird aus dem was oder wird aus dem nichts. Ich, ohne mich jetzt berühmen zu wollen, aber ich habe damals entgegen der Meinung der anderen, die gesagt haben, der ist viel zu wüt und der wird nichts, der haut nur am Tisch, war ich der Meinung, aus dem wird etwas. Ich kann nicht behaupten, dass ich schon vorausgesagt habe, das ist der Nachfolger des Jörg Haider.
Gut, das war in keiner Weise da, oder?
Aber mir war klar, der wird sich bald über die Ebene des Gemeinderats und Landtagsabgeordneten hinaus, wird der aufsteigen.
Jetzt, wenn wir uns anschauen, was da passiert ist mit dem Video, mit dem Ibiza-Video und diesem ganzen Skandal, hat offenbar die FPÖ als Regierungspartei nichts dazugelernt oder nicht wirklich. Man hat aber auch den Eindruck, dass der politische Betrieb allgemein nach Ibiza wenig bis nichts daraus gelernt hat. Ist mein Gefühl heute auch. Kann es nach solchen Zäsuren, wie wir sie da erlebt haben, kann es da keine Momente der Selbstreflexion geben in der Politik? Also so Momente, wo man sagt, es geht jetzt auch um die politische Kultur im Land, wir müssen darüber nachdenken, wie wir das verändern oder verbessern können. Warum sind solche Selbstreflexionsmomente so ganz allgemein für die Politik nicht möglich?
Das ist deswegen nicht möglich gewesen, weil ja unmittelbar danach der Wahlkampf eingesetzt hat. Wahlkampfzeiten sind nie Zeiten der Selbstreflexion. Ich meine, das berühmte Wort von Michael Häupl.
Von Ihrem ehemaligen Regierungskollegen, ja.
Wahlzeiten sind Zeiten fokussierter Unintelligenz. Also dazu verlangen, dass sich jetzt alle hinsetzen und sagen, bitte jetzt denken wir mal über unseren Betrieb nach. Ja? Und denkt mal daran, was können wir eigentlich in Zukunft besser machen? Gibt es eine gemeinsame Basis zwischen allen Parteien? Das ist in Wahlkampfzeiten überhaupt nicht möglich.
Jetzt im Praktischen gedacht haben Sie natürlich recht. Aber glauben Sie tatsächlich, dass so eine Auseinandersetzung, über die wir jetzt reden, so eine grundsätzliche, dass die in Österreich passiert wäre, wenn kein Wahlkampf gewesen wäre? Also so eine richtige Tradition, sich auseinanderzusetzen, gibt es ja im alltäglichen politischen Geschäft nicht wirklich,
Sie haben
oder?
Wahrscheinlich recht, aber dafür gibt es eine sehr simple Erklärung. Die anderen Parteien sagen ja, wir sind ja ohnehin nicht betroffen. Es ist ja immer wiederum nur die FPÖ. Die einen, die immer gegen die FPÖ waren, die sagen, typisch, haben wir immer gewusst, dass die FPÖ so ist, aber wir sind sauber, wir sind transparent und dergleichen mehr. Also es fehlt ja bei den anderen Parteien zum Teil das Unrechtsbewusstsein.
Stichwort auch die Parteienfinanzierungsdebatte, die wir danach erlebt haben.
Ne? Auch das spielt auch natürlich eine Rolle.
Also dass man sich dann eher fokussiert hat auf die Freiheitlichen, weil man sagt, na klar, die machen das so und damit sich selber.
Und man muss auch sagen, das Geschäft ist noch härter geworden.
Also jetzt im Vergleich zu Ihrer Zeit.
Im Vergleich zu, das ist ja 20 Jahre her, es ist noch härter geworden.
Aber glauben Sie, gibt es dann so einen Raum für mehr Reflexion in der Politik, wenn es eben härter geworden ist, wenn es schneller geworden ist noch das Geschäft, gibt es den überhaupt noch, dass man sich irgendwann mit mit eben Fragen von politischer Kultur beschäftigt, weil ich finde, irgendwann müsste man es ja eigentlich tun, oder?
Frau Ordner, ich bin mit meinen 77 Jahren noch jung. Ich habe so noch die Hoffnung,
Sie hoffen,
dass ich das einmal erleben werde.
Gut, dann hoffe ich mit Ihnen. Aber eben, also Sie meinen, das ist sozusagen ein bisschen ein Widerspruch in sich zu dem, wie es läuft. Wenn ich Sie richtig verstehe, ja, der Eindruck entsteht.
Aber ja, ist ja nicht nur bei uns so. Schauen Sie, was tut sich in England, also in Großbritannien. Schauen Sie, was sich in Italien abspielt, was sich in den Vereinigten Staaten abspielt. Also von Selbstreflexion kann ich eigentlich nirgendwo.
Kein Wert, offensichtlich kein aktueller Wert in der Politik.
Erkennen.
Hat sich die FPÖ, weil wir jetzt auch über diese Partei sprechen, als Regierungspartei aus Ihrer Sicht überhaupt irgendwo verändert? Und wie verorten Sie jetzt diese Partei nach dieser großen Wahlniederlage jetzt? Also nach außen wird ja Geschlossenheit demonstriert, also quasi auch von Herrn Hofer und Herrn Kickl. Wie sehen Sie sozusagen, was hat man gelernt oder gar nichts gelernt? Und wie glaubwürdig ist für Sie auch diese Geschlossenheit jetzt der FPÖ?
Also erstens einmal, wenn wir schon von Selbstreflexion reden.
Versuchen wieder, ja?
Die Partei, die das sicher am wenigsten kann, ist die FPÖ. Mhm. Die haben zwar jetzt einen Findungsprozess, aber der hat nichts mit Selbstreflexion zu tun. Der hat mit der Frage zu tun, kommen wir als Regierungspartei überhaupt noch auf eine kritische Masse? Es hat sich bis jetzt immer herausgestellt, die FPÖ hat nie profitiert, wenn sie Regierungspartei gewesen ist. Sie hat unter Schüssel, unter Schwarz-Blau 1 nicht profitiert, sie hat unter Schwarz-Blau 2 nicht profitiert und sie hat jetzt nicht profitiert. Also drei Anläufe als Regierungspartei trotz allem erstens honorig zu werden, aber auch wieder genügend Wählerzuspruch zu haben. Aus unterschiedlichsten Gründen haben die immer massiv verloren, was einmal für mich der klare Beleg ist. FPÖ und Regierungspartei ist, jetzt sage ich es mal in Lateinisch, eine Contradictio in adjecto.
Ja. Wir als Lateinerinnen verstehen das, ja.
Aber es ist ein Widerspruch in sich. Mhm. Es geht nicht.
Mhm. Ja? Haben Sie den Eindruck, dass das, was Sie jetzt eben sagen, dass das in Ihrer Partei auch so klar ist? Vielen anderen Kollegen und Kolleginnen, dass eben die FPÖ als Regierungspartei einen gewissen Widerspruch in sich darstellt, von ihrer DNA her vielleicht auch, von dem, wie sie
also
beschaffen ist?
Es werden sicher viele ähnlich sehen, aber Frau Ordner, wenn es um Interessen geht, dann geraten solche Überlegungen sehr schnell in den Hintergrund. Und es ist aus meiner Sicht ist auch eine Fortsetzung der Koalition mit der FPÖ unterm Strich am ehesten im Interesse der ÖVP.
Da wollte ich Sie dann eh auch ein bisschen fragen, weil es gibt ja da verschiedenste Überlegungen jetzt und Spekulationen, da wollte ich dann eh drauf kommen. Was mich noch grundsätzlich vorher interessieren würde, ist, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn man sagen kann, die FPÖ wurde durch die Regierungszeit jetzt nicht wirklich verändert in ihrem Wesen, hat denn die FPÖ vielleicht die ÖVP verändert durch diese Zusammenarbeit?
Also nicht durch die Zusammenarbeit selbst nicht, aber selbstverständlich, und das ist auch ein Gutteil des Erfolges, haben wir uns als ÖVP in einer Reihe von Positionen der FPÖ angenähert. Da kann man jetzt sagen, auch die FPÖ hat ja einige Positionen, wo man nicht von vornherein sagen muss oder kann, es ist furchtbar. Ja? Ich nehme gerade das Thema Migration. Die Genialität des Sebastian Kurz hat eigentlich darin bestanden, unter anderem, dass er der FPÖ das Mark aus den Knochen herausgesaugt hat, indem er ein Thema, das Leib- und Magenthema der FPÖ, in freundlicherer Form und abgemilderter Form selbst übernommen hat.
Also 2017 auch schon im Wahlkampf, 2017. Schließung der Mittelmeerroute.
Und das, die Genialität war doppelt, weil er normalerweise ist das Migrationsthema, wenn Sie auch in Europa herumschauen, immer ein Thema eines Innenministers. Er hat als Außenminister dieses Thema gekappert sozusagen, was ja einmalig in Europa ist. Das ist eigentlich ein Privileg der Vorrecht der Innenminister, der Salvini, der Seehofer in Deutschland und dergleichen mehr. Und auch darin besteht das Talent des Sebastian Kurz, das erkannt zu haben. Mich interessiert nicht, wessen Zuständigkeit das ist. Ich nehme mir dieses Thema.
Eben, Sie sprechen das eben mit der Mittelmeerroute, das war ja das geflügelte Wort auch aus dem Wahlkampf 2017 an. Und das war ja so, dass eben, wie Sie sagen, Sebastian Kurz dann quasi eine, wenn man so will, durchaus klare, rigide Flüchtlings- und Migrationspolitik da vertreten hat. Es ist auch so, dass jetzt in den Wahlprogrammen, jetzt vor der vergangenen Wahl, gab es viele Übereinstimmungen zwischen ÖVP und FPÖ. Wie hat sich denn dann, wenn man auch jetzt anschaut, die gewisse Themen, wie Sie sagen, die sich angenähert haben, hat sich dadurch auch das Menschenbild der Volkspartei verändert? Sie kennen ja auch die Debatte, wie christlich-sozial ist die ÖVP heute noch, ist eine, die immer wieder geführt wird. Hat sich da was verändert im Menschenbild aus Ihrer Perspektive?
Ja, natürlich kommt gerade die christlich-soziale Komponente, ich sage das einmal vorsichtig so, bei dieser Migrationsdebatte etwas unter Stress.
Das ist ein Euphemismus.
Ich belasse es bei dieser Formulierung. Okay. Ja. Und ich habe selbst in meiner Familie, ich stamme ja aus einer prononciert katholischen Familie und alle meine Verwandten, mit ganz wenigen Ausnahmen, sind prononciert katholisch. Und da gibt es auch, selbst in meiner Familie, zwei Denkrichtungen unter den Katholiken. Das sind alle Kirchgänger. Die einen sagen, furchtbar, so kann man das nicht machen. Andere sagen aber, Freunde, wo kommen wir da hin? Wir haben schon genug zu tun mit den echten Flüchtlingen. Es gibt ja auch noch echte, es wird immer nur von illegaler Migration gesprochen. Es gibt ja genügend Menschen, die zu uns kommen, die ein Anrecht haben auf Asylstatus. Und da haben wir genug zu tun, wenn wir diese Leute entsprechend versorgen, ein Verfahren einleiten etc. Jetzt Klimaflüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge aufzunehmen, und wo ist die Grenze? Sollen wir 50.000 jetzt in Österreich aufnehmen pro Jahr? Sollen wir 300.000 aufnehmen und dergleichen mehr? Also selbst in meiner eigenen Familie wird dieses Thema sehr kontroversiell diskutiert.
Ja, und das ist natürlich auch, was Sie jetzt nennen, ist wahrscheinlich jetzt ungeachtet dessen, wo man in der Debatte dann schlussendlich sich selber verortet, ist es ja so, dass gerade das, so wie Sie sagen, eben die Fragen natürlich auch künftig zu klären sind, sind Menschen, die eben fliehen, weil es teilweise in Afrika etc. klimatisch nicht mehr zu leben ist oder weil dort, wo sie leben, einfach sozusagen wirtschaftlich kein Mensch leben kann, muss man nicht neu definieren, was Fluchtgründe sind. Das spielt ja auch in diese ganze Debatte natürlich hinein, die heute eine andere ist als noch vor 20, 30 Jahren. Aber das heißt, Sie kennen das aus der eigenen Familie, zwei Blicke drauf gibt.
Wenn wir zusammenkommen, wir sind eine große Familie, wir kommen relativ oft zusammen.
Sie kommen ja aus Niederösterreich, muss man sagen, aus Horn gebürtig. Also da treffen Sie sich dann?
Nein, wir treffen uns in Krems.
In Krems.
Weil da bin ich aufgewachsen. Ja, okay. In Krems bin ich aufgewachsen. Ja. Wir treffen uns meistens im Krems oder Umfeld. Ja. Ja. Und da haben wir immer diese Debatten.
Und Sie selber, ich verstehe Sie aber so, Sie tendieren eher zu jenen, die eben sagen, eben das Ganze versuchen eher pragmatisch zu betrachten, dass es eine gewisse Sinnhaftigkeit hat, jetzt
ich
so mit dem Thema umzugehen, wie Sebastian Kurz damit umgeht.
Von den sogenannten Gutmenschen, von der Gutmenschenseite an sich, meine Grundeinstellung, gebe aber zu, dass ich mich gewandelt habe. Wobei für mich eines klar ist, es darf im Mittelmeer niemand ertrinken. Ganz egal, ob das ein Klimaflüchtling, ein Wirtschaftsflüchtling oder ein echter.
Also aus welchem Grund auch immer jemand flieht.
Es darf niemand ertrinken. Das muss einmal die absolute quasi innere Vorschrift sein, niemanden ertrinken zu lassen. Ich sage immer, Sie erinnern sich an diese, da ist vor einem halben Jahr, ist in Spanien ein kleiner Bub in eine Röhre gefallen. Ganz Europa hat mit Angst, mit Interesse verfolgt, kann man den retten oder kann man den nicht retten, diesen kleinen Julen. Mhm. Und die gleichen Leute haben überhaupt kein Problem gehabt, dass 200 Kilometer weiter südlich im Mittelmeer Kinder ertrunken sind.
Das gehört
dazu.
Ja, ich glaub,
und das tut mir weh, das tut mir nach wie vor weh.
Das, was Sie beschreiben, hat, glaube ich, auch oft viel mit Wahrnehmung von individuellen Schicksal zu tun, dass man da eben, dass Menschen dazu tendieren, ne? Dieses Kind, dieses süße kleine Kind,
hat einen Namen, ein Gesicht,
ne? Wohingegen all die vielen namenlosen Kinder leider nicht diese Betroffenheit erwecken. Ja. Eben Kinder, die von woanders herkommen und eben aus einem, dass das da eine andere anders aufgenommen wird. Wie ist das eigentlich heute, wenn Sie so schauen in der Partei? Es gibt ja die Unterscheidung jetzt von außen betrachtet immer, also die jungen Türkisen, gerade die Kollegen, Kolleginnen rund um Sebastian Kurz, und dann gibt es die älteren Schwarzen und dann gibt es natürlich die Schwarzen in den Ländern, in den Bundesländern. Wie verträgt sich das heute in der Partei so aus Ihrer Perspektive? Also sind diese beiden Gruppen, die Jungen, die mit dem türkisen Gedanken eher und die davor schon quasi aktiv waren, sind die zusammengewachsen oder ist das eher eine Art von Koexistenz? Wie funktioniert das denn?
Also im Moment sind die dick verkleistert.
Ja? Also beide Gruppen.
Und der Kleister heißt Erfolg.
Erfolg. Ihr Freund Andreas Kohl, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, hatte im letzten ORF-Report, wurde interviewt, eben nach der Wahl, und hat gesagt, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Aber man könnte sagen, nichts ist erotischer als der Erfolg, oder?
Und der Kleister wird sofort austrocknen und brüchig, wenn der Erfolg nicht mehr da ist.
Aber das bindet also jetzt auch Leute mit unterschiedlichen Sichten momentan aneinander, ist Ihr Eindruck. Und wie ist das eigentlich, wird man heute, werden Sie jetzt zum Beispiel und andere Kollegen, die eben schon lange, jahrzehntelang in der ÖVP tätig waren und sich auskennen, werden Sie von den Jungen um Rat gefragt? Passiert sowas heute?
Nein, und Gott sei Dank nicht, muss ich ehrlich sagen.
Sie sind nicht unglücklich darüber.
Weil ich sage immer, ich war auch nix neugierig an der Meinung meiner Vorgänger.
Ja? Okay.
Und ich sage immer, würde mich jemand um Rat fragen, ist er entweder ein Heuchler, weil er so tut, als wäre er immer an meiner Meinung gelegen, oder er ist eine Subalternseele. Man fragt als Chef nicht seine Vorgänger um Rat. Habe ich nie getan und wäre sehr enttäuscht. Ich wäre immer gefragt, fragt mich der Blümel um Rat. Sag ich, um Himmels Willen, ich müsste den sofort...
Als Wiener ÖVP-Chef,
ja, als Wiener ÖVP-Chef, ja. Ich müsste dem sofort sagen, heißt, Gernot, du bist für die Position nicht geeignet, wenn du mich um Rat fragst.
Also da haben Sie auch gar nicht den Anspruch, sind sogar froh darüber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man... Sie haben ja, wir haben in der Vergangenheit eben, wie ich eingangs sagte, öfter mal auch über Politik so allgemein gesprochen, und Sie haben auch immer ganz gute Analysen und Erklärungsmuster für Ihre Partei gehabt. Und Sie haben einmal ganz schlüssig erklärt, was ja vor Sebastian Kurz lange ein großes Problem in der Volkspartei war, nämlich, dass man die Obleute gerne gequält hat oder abgesägt hat. Aus der Vergangenheit kennen wir da viele Geschichten. Sie haben das so erklärt, dass die ÖVP sich von ihrem Selbstverständnis her grundsätzlich eher als Nummer eins empfindet, und wo sie das nicht sein kann oder wenn sie das nicht sein kann, dass ein Minderwertigkeitskomplex kommt und diese Emotionen richten sich dann gegen den Chef, oder so war das in der Vergangenheit, hätten sich gegen den Chef gerichtet. Und Sebastian Kurz hätte mit dem, was er sich ausverhandelt hat, mit diesem Durchgriffsrecht, mit dem er auch die Strukturen in der ÖVP sehr verändert hat und quasi alles auch zugeschnitten hat auf die Spitze und auf Entscheidungsprozesse an der Spitze, hat er das ja durchbrochen, diese alten Möglichkeiten, die es gab mit den Bünden etc. Was wird denn mit der ÖVP passieren, wenn der Sebastian Kurz nicht mehr ihr Chef ist?
Also zunächst einmal muss man sagen, diese Strukturveränderung ist ja nur auf Bundesebene passiert. In den Ländern gibt
es
noch die Bünde.
Ist es noch das alte System?
Die Listen werden nach bündischen Kriterien erstellt und dergleichen.
Also das, was Sie noch kennen, gut
so
auch aus Wien.
So ist es, ja. Also da hat sich ja überhaupt nichts verändert. Und es ist dem Sebastian Kurz natürlich gelungen, weil er der Partei glaubhaft machen konnte, Freunde, mit mir werden wir Kanzler. Ich pflege immer zu sagen und habe immer gesagt, ein ÖVP-Bundesparteiobmann ist nur dann stark, wenn er entweder Bundeskanzler ist oder glaubhaft machen kann, dass er bei der nächsten Wahl Bundeskanzler wird. Dann ist er stark.
Das war bei Wolfgang Schüssel ja auch.
So ist es. So, so. Ist wieder, wie der Wolfgang Bundeskanzler geworden ist, hat ein ganz anderes Standing in der Partei gehabt, als das als Vizekanzler gehabt hat, obwohl er als Vizekanzler genauso brillant war wie als Bundeskanzler. Ja? Das hat alles nichts geholfen. Die Partei, solange trauen wir dem zu, dass er den Kanzler schafft, dann horcht man auf ihn. Ja? Wenn man dem das nicht zutraut, dann kann der verlangen, Strukturreformen und Durchgriffsrechte und dergleichen mehr. Man zeigt ihm die lange Nase.
Aber das heißt jetzt von der Nachhaltigkeit her, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das, was jetzt gut funktioniert unterm Kurz, also wenn es dann ein anderer Chef oder Chefin wäre, die müssten das neu sozusagen, also man kann nicht auf dem dann beruhend sagen, wir haben das neu aufgestellt, so funktioniert das nicht.
Ich pflege immer zu sagen, Sebastian Kurz hat die Struktur nicht abgeschafft, er hat sie paralysiert. Mhm. Er hat sie wie ein Gift. Er hat sich lahmgelegt durch Gift.
Okay. Und das gefährlich,
Gift,
ja?
Das Gift heißt Erfolg. In dem Moment, wo der Erfolg nicht mehr da ist, lässt sofort die Wirkung des Giftes nach. Ja? Und es kommt wieder das, was wir gehabt haben.
Wir haben ja, also Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, uns stehen ja jetzt wohl sehr lange Regierungsverhandlungen ins Haus. Also gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Wahrscheinlich eher, dass es nächstes Jahr werden könnte, ist so, glaube ich, die allgemeine Sicht darauf von jenen, die da ein bisschen Einblick haben. Jetzt gibt es natürlich viele, die durch das sehr gute Wahlergebnis der Grünen jetzt auf sozusagen eine neue Form der Koalition hoffen, auf Türkis-Grün. Aber es gibt auch viele, die glauben, dass am Ende nach Verhandlungen mit den anderen Möglichkeiten doch wieder Türkis-Blau als Koalitionsform herauskommen könnte in irgendeiner Form. Was halten Sie jetzt für die wahrscheinlichste Variante derzeit? Sie haben vorher schon gesagt, Sie können sich vorstellen, dass das mit der FPÖ und der Opposition doch nicht so in Stein gemeißelt
also das,
ist.
Das hängt von zwei Dingen ab. Ja. Erstens einmal von der Frage, ob es dem Sebastian Kurz gelingt, die FPÖ aus dem Schmollwinkel der Opposition wieder herauszukriegen.
Ja? Ist sie da schon so richtig drinnen, glauben Sie?
Wie weit sie drinnen ist, weiß ich noch nicht. Es ist sicher der Herr Hofer weniger weit drinnen als vor allem der Mittelbau in der FPÖ. Der sagt, wir haben überhaupt nichts davon, dass da der Hofer und das irgendjemand in der Regierung sitzen. Wir verlieren unsere Mandate. Wir wollen endlich wieder zulegen, um unsere Mandate abzusichern. Ich kenne die FPÖ zu wenig. Ich kann auch nicht abschätzen, ob es da sogar eventuell eine Revolte des Mittelbaus gegen die Spitze gäbe, wenn die zu stark wieder mit dem Regierungsamt flirten. Weil es muss klar sein, der FPÖ, in einer Opposition können sie wachsen wieder. In einer Regierungsfunktion können sie nicht wachsen. Das zeigen schon die letzten drei Beispiele. Also das ist die erste Frage, die zu beantworten gilt, die ich im Moment nicht beantworten kann. Ich glaube, kann noch niemand
ist
beantworten.
Ist ganz schwer zu sagen.
Und die zweite Frage ist die, wie weit die Grünen wirklich beweglich sind. Ich sehe nicht den großen Stolperstein in der Klimapolitik. Da ist bei der ÖVP schon das Problembewusstsein da. Da ist noch nicht ganz da die Umsetzungskapazität, weil da noch zu viele Interessen sind und dergleichen mehr. Aber an der ÖVP-Spitze sind ja alle sehr gescheite Menschen. Die wissen ganz genau, es muss etwas getan werden in Sachen Klimawandel. Und die sind vielleicht sogar ganz froh, wenn sie innerparteilich sagen können, Freunde, wir müssen den Grünen da
Raum geben. Also die verlangen das,
sonst gibt es keine Koalition. den größeren Stolperstein, ich sehe ihn auch nicht in der Migrationsfrage. Mhm. Da wird sich die ÖVP sowieso aus meiner Sicht etwas bewegen müssen.
Also wieder sozusagen...
Ja, vor allem, aus meiner Sicht muss sich die ÖVP bewegen, oder sollte sich bewegen, dass sie klar sagt, wir brauchen eine europaweite Lösung der Flüchtlingsverteilung. Ich kann nicht sagen, ich bin für ein starkes Europa, aber gleichzeitig Flüchtlingsthema soll rein lokal und national entschieden werden. Also da sehe ich auch nicht die riesigen Stolpersteine. Die wirklichen Stolpersteine sehe ich im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Mhm. Ja? Weil da sind die Grünen eben eindeutig links und die ÖVP, und das stütze ich auch voll und ganz, kann einige Punkte, Symbolpunkte, kann man schon nachgeben, aber der Grundkurs der ÖVP, da wäre ich selbst dafür, muss so bleiben in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen, wie er derzeit ist.
Ja, und da, also da drücken Sie jetzt, weil Sie definieren sich auch selber, Sie sagen als konservativen Politiker, also da glauben Sie, wird diese konservative Linie sollte und wird auch eher beibehalten werden,
sollte
in diesen Themen
Fälle,
aus Ihrer Perspektive.
Sollte beibehalten werden. Mhm.
Also da könnte es schwierig werden,
zusammenzufinden.
Daher war ja
ich auch der Meinung, wenn überhaupt eine andere Koalition eine Chance hat, dann wenn sie mit Grün und Neos zusammen ist, weil die Neos wieder ein zusätzliches Korrektiv für die Grünen wären. Ja? Ja, wenn zwei Parteien eher wirtschaftsliberal, ich verwende jetzt einmal den Begriff wirtschaftsliberal, sind, dann tut sich, weil dann müssen die Grünen müssen einsehen, wenn sie in der Regierung sein wollen, sie müssen sowohl auf die ÖVP als auch auf die Neos Rücksicht nehmen.
Gut, und diese Variante mit dem Dreier ist ja jetzt eher sehr unwahrscheinlich, weil wenn es nicht notwendig ist.
Das wäre eine Hybridkoalition, die nicht notwendig ist.
Schwierig.
Und wenn sich die Grünen auch dagegen wehren, warum sollen
sie, wenn es sich ausgeht,
mit
die Neos so mit reinnehmen, aus ihrer Perspektive.
Ja.
Eine Zusammenarbeit mit der SPÖ, also der ÖVP mit der SPÖ, gilt ja heute als ziemlich unbeliebt. In beiden Parteien ist diese Variante nicht sonderlich beliebt. Dieses Image des Stillstandes, des ewigen Streits ist ja eines, das mittlerweile eng mit diesem Schwarz-Rot-Rot-Schwarz verbunden ist. Sie waren ja mit Michael Häupl doch eine ganze Periode in einer rot-schwarzen Koalition in Wien, 5 Jahre lang. Ist Rot-Schwarz, Schwarz-Rot echt so schlecht wie sein Ruf? Oder könnten Sie einmal sagen, was für so eine Zusammenarbeit dieser Parteien heute sprechen könnte?
Die rot-schwarze Koalition in Wien war ja ganz anders geartet als die große Koalition im Bund. Weil wir als kleinerer Koalitionspartner nie den Anspruch erhoben haben, wir müssen bei der nächsten Wahl den Bürgermeister stellen. Das Grundübel der großen Koalition der Vergangenheit war, dass jede der beiden Koalitionsparteien immer den Anspruch gestellt hat, beim nächsten Mal müssen wir den Bundeskanzler ergattern. Daher hat die SPÖ, um den Kanzler zu verteidigen, der ÖVP nie Erfolge gegönnt. Und umgekehrt, die ÖVP hat gesagt, wir müssen alles verhindern, dass der Bundeskanzler, der so ist, einen Amtsbonus kriegt. Das heißt, wir müssen streiten. Ja? Das ist das prinzipiell große Problem. Das hätte man viel früher lösen müssen, aus meiner Sicht, indem man gesagt hätte, ganz egal, wie die Wahl ausgeht, wir wechseln den Kanzler. In regelmäßigen Abständen wechseln wir den Bundeskanzler. Es ist ja lächerlich, warum eine Partei, die gerade 2% mehr hat, als die andere immer den Bundeskanzler, der halt eine große symbolische Bedeutung hat, stellen soll. Und da ist natürlich, die 2% werden generiert durch den Amtsbonus des Bundeskanzlers. Warum soll die immer den Amtsbonus perpetuieren? Aber das ist jetzt alles Schnee von gestern. Im Moment klappt eine Koalition, nicht nur wegen des Stillstands und dergleichen nicht, es fehlt einfach ein gewisses Grundvertrauen zwischen den beiden Parteien.
Das ist schon komplett devastiert, oder?
Der Andreas Kohl hat einmal von den roten Gfriesern gesprochen.
Ja. Ja. Hat er sich sehr beliebt gemacht bei den anderen.
Ich greife diese Wortwahl auf und sage, es würden sich in einer neuen Koalition rote Gfrieser und türkise Gfrieser gegenüberstellen. Ja? Würden sich gegenseitig hassen, argwöhnisch beäugen und da kann nichts Fruchtbares für dieses Land werden. Mhm.
Sie waren ja, in Ihrer Erfahrung jetzt, Sie waren ja vor Ihrem Wechsel in die Politik, der eigentlich recht spät kam in Ihrem beruflichen Lebensweg, jahrzehntelang Manager, zum Beispiel lange bei IBM. Diese sogenannte Message Control der Volkspartei, die ja sozusagen auch berühmt-berüchtigt wurde unter Sebastian Kurz, transferiert ja die Idee einer streng kontrollierten Konzernkommunikation quasi in den politischen Betrieb. Wie würden Sie sagen, wo ist da die Grenze, unter der die politische Kultur an so einer Message Control zu leiden beginnt? Man kann die Führung eines Konzerns ja nur, ich sage zum Teil, mit der Führung eines Landes, eines demokratischen Gemeinwesens vergleichen. Wie sehen Sie das?
Also wenn ich es unter dem Gesichtspunkt des Erfolges sehe, dann kann auch eine Partei gar nicht genug Message Control haben. Mhm. Ja? Das war ja auch, wir hatten bei der IBM eine Message Control, da ist ja das, was unter Sebastian Kurz passiert, ja noch ein Lächel dagegen.
Gut, das ist halt ein Wirtschaftsbetrieb, ja, das ist halt was anderes.
Aber das war einer der Gründe für den großen Erfolg des Unternehmens. Ja? Da war ganz klipp und klar festgelegt, was ist die Linie, das musste, da mussten auch, manchmal sogar übertrieben war das, wir mussten Presseaussendungen, mussten mit unserem Hauptquartier in Paris abgestimmt werden. Ja, war ganz klar. Ja? Also, und das ist, was ich am Sebastian Kurz so bewundere. Der Mann hat ja keinen Beruf gehabt. Ja? Der hat nie eine Managementfunktion gehabt. Aber der hat verinnerlicht, dass Message Control der Schlüssel zum Erfolg ist. Ist bewundernswert.
Aber wo wird das problematisch aus Ihrer Perspektive? Also für Demokratie, wie viel Kontrolle verträgt es?
Also solange es keine Einparteienstaat gibt, dann noch Message Control, solange es Oppositionsparteien gibt, ist das überhaupt kein Problem aus meiner Sicht, wenn eine Partei Message Control ausübt. Problem würde es erst werden, wenn quasi es keine anderen Parteien gäbe. Ja? Nein, also da muss ich sagen...
Sehen Sie als langjähriger Manager ganz pragmatisch, sehe ich. Also da können Sie sich nicht demokratiepolitisch erregen, sondern sehen das aus der Managementperspektive. Ja. Es gehört ja Inszenierung heute in der Politik generell sehr stark dazu, gerade auch in der Volkspartei. Also die Fotos, die es dann gibt von Sebastian Kurz und Gernot Blümel und anderen, sind immer perfekt. Die Botschaften in den sozialen Medien sind hochprofessionell geschickt, auch fürs junge Publikum platziert und verkauft, alles glänzt irgendwie. Also dieser Instagram-Stil hat eigentlich wenig mit dem zu tun, Sie haben es vorhin eh erwähnt, was so zu Ihrer Zeit politisch sozusagen gang und gäbe war, wie man Kommunikation gemacht hat, gerade auch in der Wiener Politik. Denken Sie sich da manchmal, wenn Sie diese Inszenierungen sehen, so allgemein, aber vielleicht auch der Volkspartei, um Himmels Willen, was machen die jungen Leute da?
Nein, das denke ich mir nicht. Mhm. Da sage ich einfach, Veränderung ist Bestandteil unseres Lebens. Mhm. Und ich denk mal schon manchmal, ist ein bisschen übertrieben. Mhm. Ja.
Wann zum Beispiel denken Sie das? Was sind da so?
Also gerade wenn es darum geht, wirklich nur kontrollierte Fotos herauszugeben. Wobei ich ganz klar verstehe, warum das gemacht wird.
Bilder, Teil der Message Control, die Sie ja vorhin gerade verteidigt haben.
Bilder sind einmal das gängigste oder das wichtigste Kommunikationsmedium. Das ist das geschriebene Wort, ist dagegen, kann man vernachlässigen. Ja? Es sind die Bilder, die einfach den Eindruck prägen. Und daher verstehe ich es zwar, aber sage, ist nicht ganz meine Welt. Ohne, dass ich mich deswegen mokiere und sage, um Himmels Willen, ja.
Was machen die?
Wo geht die Welt hin, ja, und dergleichen mehr. Mhm. Nein. Mhm.
Verstehe, Sie sehen das ganz abgeklärt.
Ja.
Grundsätzlich denke ich aber, Sie, also sozusagen, wenn ich zurückdenke an Ihre politische Zeit, Sie sind, glaube ich, eher nicht so der Message-Control-Typ gewesen. Ich kann mich auch erinnern, Sie haben teilweise eben so, wie Sie es auch jetzt, immer sehr offen erzählt, auch Ihre Meinung gesagt. Und ich kann mich gut erinnern, Sie haben auch mal erzählt, über das haben wir mehrfach gesprochen, weil das eben ein interessanter Weg ist bei Ihnen, dass Sie so spät in die Politik aktiv eingestiegen sind, wie Ihre Frau damals reagiert hat, als Sie ihr quasi erklärt haben, also so Anfang 50 waren Sie da, dass Sie jetzt sozusagen richtig in die Politik wechseln und in Wien ÖVP-Chef werden. Sie war da ja mäßig begeistert, was ich mich erinnern kann, oder? Das war ja bei Ihnen.
Sie war mäßig begeistert, ist
auch wieder ein Euphemismus.
Euphemismus der Sonderklasse. Der Sonderklasse. Sie hat es überhaupt, sie versteht es bis heute nicht.
Okay.
Wir haben erst heute wieder zum Mittag darüber geredet. Ja. Sie versteht es bis heute nicht. Sag, Bernhard, was ist da in dich gefahren? Wir hatten so ein schönes Leben. Wir hatten auch so viel Geld. Ja? Was nicht das Wichtigste war, aber das ist natürlich eine Komfortgeschichte. Ja? Und ich erzähle Ihnen das Beispiel, wie ich den ersten Gehaltszettel bekommen habe, als nicht amtsführender Stadtrat. Ich habe es gar nicht glauben können, wie wenig das ist. Ja? Mhm. Weil ich habe mich vorher überhaupt nicht erkundigt. Mir war schon klar, ich werde weniger verdienen.
Gut, man muss sagen, Sie haben als Manager ja sehr, sehr gut verdient.
Ich habe sehr viel
oder?
Verdient.
Jetzt im Vergleich für den Durchschnittsverdiener.
Ja? Es ist dann für die Miete des Hauses, die vorher Dienstvilla gewesen ist, meine, von einer Firma her, ist 90% meines Nettogehaltes. Ist aufgegangen nur für die Miete des Hauses. Ja? Und also das, es war, ich habe dann den Gehaltszettel beim Frühstück neben die Teetasse meiner Frau gelegt und das werde ich nie vergessen, werde ich auch ihr immer hoch anrechnen. Sie schaut den Zettel an und sagt, Bernhard, ich habe schon immer gewusst, dass du ein Idiot bist. Aber dass du so ein großer Idiot bist, hätte ich nicht geglaubt. Und damit war das Thema erledigt. Das Gehaltsthema war damit erledigt.
Und sie hat dann akzeptiert, dass jetzt das der Weg ist, den sie machen. Sie haben in der Kommunalpolitik, das hatte ich auch oft beobachtet, haben sie dann auch gesagt, es waren natürlich gerade im Planungsbereich Dinge, die sie, glaube ich, auch sehr interessiert haben, wo sie sich sehr engagiert haben. Aber es waren natürlich auch Teile, gerade wenn man in Wien, im roten Wien Kommunalpolitik macht, die ihnen wahrscheinlich typologisch nicht so gelegen sind, als ich sage, irgendwelche Straßenfeste, Schnaps trinken und diese volksnahen Veranstaltungen, das war ja weniger Ihres dann. Nicht? Also das war wahrscheinlich auch bis zum gewissen Grad das, wie soll ich sagen, das Arbeitsleid dann ein wenig auch, nicht? Dieser Teil des Jobs.
Ich muss das ein bisschen einschränken. Es hat eine Ihrer Kolleginnen in der Presse einmal geschrieben, die mich auf einem im Wahlkampf am Viktor-Adler-Markt
Das ist mit Ihnen interessant, am Viktor-Adler-Markt.
Begleitet hat.
Ja.
Das war die Frau Luttenberger.
Ja, die Ingrid Luttenberger damals. Ja.
Die hat dann einen Kommentar geschrieben, sie hätte mir das nie zugetraut, wie locker ich mit den Leuten rede. Wobei ich durchaus zugebe, das war nicht genau das Biotop, das ich mir gewünscht habe. Aber es hat dann eigentlich, wenn es notwendig war, recht gut geklappt. Ich muss noch zu Ihrer Vorbemerkung mit der Message-Control etwas sagen. Ich bin noch weitergegangen, nicht Message-Control. Mich hat nicht gestört, wann ich Gegenmeinungen in der Partei hatte. Mir war nur wichtig, ich brauche 50 plus 1. Was aber in der Politik schlimm ist, weil Gegenmeinungen werden ja immer medial transportiert. Und der Leser muss immer den Eindruck kriegen, puh, da muss zugehen. Ja? In der Partei und wie stark ist der Obmann überhaupt? Man pausenlos dagegen stimmen und dergleichen. Persönlich hat mich das überhaupt nicht gestört.
Also das heißt, Sie waren eben selber einer, wie wir gesagt haben, Stichwort damals die Regierungsverhandlungen,
so ist es,
die dann gesagt haben, also na, das sehe ich anders. Ja. Aber Sie hatten auch weniger ein Problem damit, wenn Ihre Leute...
Ich habe die Leute auch überhaupt nicht verfolgt, die da gegen mich remonstriert, unter Anführungszeichen haben.
Ja,
mein Clubobmann Hannes Prohaska,
der auch seine Figur war. Ne?
Der war eine Figur. Ja. Hannes war eine starke Figur.
Ja. Mit ganz anderen Meinungen teilweise als Sie, ne? Soweit ich mich erinnern kann.
Ich habe immer erzählt, wenn der Wolfgang Schüssel etwas im Bundesparteivorstand gesagt hat, hat sich als einer der Ersten der Andreas Kohl, der Clubobmann war, zu Wort gemeldet, hat gesagt, liebe Freunde, das, was der Parteiobmann vorschlägt, ist unheimlich gescheit. Wenn ich etwas in meinem Landesparteivorstand vorgeschlagen habe, ist da mein Clubobmann aufgestanden und hat gesagt, bitteschön, Vorsicht, meine Damen und Herren. Wenn der Bernhard sowas vorschlägt, dann hat sie irgendwas damit. Ja, dann müssen wir uns genau überlegen.
Okay. Also diametral anders.
Das war der Unterschied zwischen den beiden Clubobleuten.
Okay. Also das heißt, so dieser Teil mit dem, wie Sie gesagt haben, zum Beispiel Wahlkämpfen an Viktor Adlermarkt, ja, haben Sie sich dann doch arrangiert. Ja. Aber ich glaube, wirklich viele Schnäpse haben Sie in Ihrer Zeit nicht getrunken.
Nein. Also da sind Sie überhaupt nie einen Schnaps getrunken.
Wie haben Sie das gemacht in Wien?
Ich bin auch nie, was mir in der Partei übel genommen worden ist. Ich bin in meinen 10 Jahren als Parteiobmann nie mit einem Parteifunktionär auf ein Glas Wein gegangen.
Das ist auch sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Nee. Ja? Das wollten Sie
das
einfach nicht.
Das haben prinzipiell nicht gemacht.
Ja.
Und das auch aus der Erkenntnis heraus, wenn ich mit einem anfange, wo endet das?
Ja, mit allen, ne?
Ja, mit allen. Ja, das wollte ich nicht.
Ich sage, untypisch für Kommunalpolitik, vor allem in Wien, kann ich sagen. Sie haben ja, wie ich auch weiß, oder zumindest glaube, beobachtet zu haben, der Michael Häupl und Sie als Duo dann in der Regierung, Sie waren ja typologisch sehr unterschiedlich, hatten aber ganz gutes Verhältnis zueinander,
oder? Ein sehr gutes Verhältnis.
Wie hat das so funktioniert, würden Sie aus heutiger Perspektive sagen?
Das hat aus mehreren Gründen gut funktioniert. Erstens einmal ist der Michael Häupl ein blitzgescheiter Mensch. Ja? Das ist einmal angenehm, so immer als Gesprächspartner zu haben, weil ich ja auch nicht gerade der Dümmste bin, sage ich einmal ganz vorsichtig. Zum Zweiten, was mir noch mehr gefallen hat, der Michael Häupl hat sich nicht extrem ernst genommen.
Also der hat immer diese Selbstironie, würden Sie sagen?
Und das ist ungeheuer angenehm, mit jemandem, der das immer mit einem Augenzwinkern, was er sagt, mit einem Augenzwinkern sagt. Und der hat einen guten Schmäh gehabt. Diese drei Dinge haben es eigentlich fertiggebracht, dass wir, obwohl wir vom Typ her völlig unterschiedlich waren, wir haben zwar mehrere Gemeinsamkeiten, er hat auch in Krems maturiert.
Mhm, ja? Genau. Mhm.
Und er hat sogar bei meinen späteren Schwiegereltern war er Untermieter, wie sich dann herausgestellt hat.
Ach, das wusste ich gar nicht, Okay.
Ja. Aber sonst hatten wir überhaupt schon vom Äußeren her überhaupt keine Gemeinsamkeit. Wir haben uns aber zu meiner Überraschung, ich muss das auch sagen, zu einer Überraschung, sehr schnell extrem gut verstanden.
Mhm. Gab's dann,
übrigens, ich bin auch, als wir die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen hatten, hatte der Michael Häupl zu einem Glas Wein eingeladen. Mhm. Das haben der Edlinger und der Häupl haben für die SP und der Walter Nettig und ich für die ÖVP verhandelt. Und ich habe das verweigert. Ich habe gesagt, ihr könnt ruhig ein Glas Wein trinken.
Dann sind die allein Wein trinken gegangen?
Ich bin nach Hause gegangen.
Okay, wurde aber respektiert vom Häupl.
Und das war von mir ein bewusster Akt.
Ja.
Ich wollte ihm einfach signalisieren, ich will mit diesen Dingen nichts zu tun haben.
Mhm. Ja? Mhm. Es ist ja dann so, eben Michael Häupl ist ja mittlerweile letztes Jahr quasi nach vielen Jahrzehnten ausgeschieden in Wien und hat eben auch sich dann sozusagen wieder neu gefunden in einer neuen Rolle. Sie dann eben schon jetzt 2002, also eben schon vor ziemlich vielen Jahren. Dieser Abschied von der Politik fällt ja vielen Politikern und Politikerinnen, gerade wenn man eine gewisse Höhe des Amtes erreicht hat, schwer. Man leidet quasi bis zum gewissen Grad unter dem Verlust des Amtes und der Bedeutung. Wie haben Sie es dann geschafft, diesen Verlust zu kompensieren?
Ich war mir zunächst gar nicht sicher, ob ich das gut schaffe und habe deswegen auch noch für ein Jahr das Mandat behalten.
Mhm. Ja? Also Sie sind dann noch im Gemeinderat?
Im Gemeinderat, im Landtag geblieben, weil ich sehen wollte, wird das. Habe aber sehr schnell gesehen, das macht den Bedeutungsverlust
Nicht wett.
Ja. Und ich bin ja recht früh was geworden in meinem Leben. Und es ist auf mich immer angekommen. Ich habe nicht immer alles richtig gemacht, ganz im Gegenteil. Aber es ist immer auf mich, ich war in Positionen, wo ich gefragt werden müssen. Erstens, wollen Sie das? Oder was sagen Sie zumindest dazu? Ja. Und plötzlich das Gefühl zu haben, es kommt auf einen nicht mehr an. Ja? Das macht vielen, auch Managern.
Mhm. Ja? Das ist egal, eigentlich ob Politik
egal,
oder Management.
Ganz egal, Führungsfunktionen macht vielen zu schaffen.
Mhm.
Ja? Aber ich habe dann nach einem Jahr gesehen, das ist es nicht. habe zunächst einmal gesagt, okay, gehe ich halt immer Golf spielen, gell? Ich jeden Tag Golf spielen. Und dann bin ich aber sehr schnell aufs Schreiben gekommen, das ich schon früher gemacht habe.
Eben,
habe
das war ja für Sie, Sie haben das schon gemacht.
Ich habe das schon gemacht gehabt, ja. Und das hat mich eigentlich sehr ausgefüllt.
Sie haben ja eben, wie Sie sagen, das mit dem Schreiben, das vorher schon da war. Sie haben dann diese neue Karriere, wenn man so will, begonnen. Sie haben Theaterstücke geschrieben, Sie haben Kriminalromane geschrieben, jetzt sind es schon vier. Es gibt auch immer bei Ihren Geschichten einen gesellschaftlichen Bezug, einen politischen Bezug stark. Auch das neue Buch, das Sie mir heute mitgebracht haben, übrigens danke, müssen Sie nachher noch signieren. Dürnsteiner Puppentanz heißt das, spielt wieder in der Wachau. Da spielen ihre Bücher übrigens gerne, muss ich sie dann eh fragen, warum die überhaupt. Und es gibt da auch wieder diverse politische Intrigen, habe ich nachgelesen. Also es geht eben wieder um die Frage von Parteifreunden und Parteifeinden. Auch diese klassischen Fragen, also wie im echten Leben. Können Sie ein bisschen über das Buch erzählen und haben Sie sich in diesem Buch und in den anderen sehr von der Realität inspirieren lassen oder wie gehen Sie dann mit Realität und Fiktion um?
Also zunächst einmal, keines meiner Krimis ist ein politischer Krimi. Auf das lege ich Wert. Aber die Politik spielt immer ein bisschen
eine Rolle,
herein.
Gell?
Sie spielt in dem neuen Buch stärker herein, weil viele Leser gesagt haben, Bernhard oder Herr Dr. Görg, das ist toll, wie Sie da in einem Landeshauptmann oder auf die Niederschelle spielen, aber es ist zu peripher und sind Sie ein bisschen weniger nobel.
Ja? Man muss sagen, der Landeshauptmann ist ja eine Figur, quasi die ja bei Ihnen schon vorgekommen ist, der niederösterreichische Landeshauptmann. Ja?
Und daher habe ich diesmal ganz bewusst stärker,
haben Sie das verstärkt, dieses Motiv?
Die Landespolitik mitspielen lassen, obwohl die Morde selbst überhaupt nichts mit Politik zu tun haben. Bei meinen Krimis habe ich immer eine klare Linie. Mich interessiert, die meisten Morde passieren aus Habsucht, aus Eifersucht, oder was man sagt, das interessiert mich alles nicht. Ja? Mich interessieren auch Mafia-Geschichten in Krimis oder nicht, oder und dergleichen mehr, Müll, Mafia. Für mich ist immer das Mordmotiv in einer starken seelischen Verletzung in der Vergangenheit zu spüren. Weil ich selber sage, wenn ich je morden würde, würde ich nur sagen,
um Himmels Willen, Herr Görg.
Das Risiko ist jetzt.
Also ich hoffe, es wird nicht mehr passieren.
Tag geringer. hätte es nur aus einer seelischen Verletzung heraus. Ja? Und das spielt eine wesentliche Rolle. Und jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Es ist
ja natürlich. Bitte. Bitte bewerben Sie.
Presseranking. Nummer 1 in der Belletristikliste, der Bestsellerliste. Es geht im Grunde genommen darum, dass ein Mörder ein grausames Spiel mit Puppen, mit Schaufensterpuppen spielt. Er wirft die bekleidet mit einer Kleidung seiner zukünftigen Opfer in die Donau und hofft darauf, dass die Polizei bemerkt, da ist doch eine Puppe heruntergeschwommen vor 3 Tagen, die hat doch die gleiche Kleidung angehabt wie das jetzige Mordopfer. Das ist so. Und der Mörder handelt aus einer seelischen Verletzung heraus.
Warum eigentlich die Wachau so als Punkt? Was ist so gefährlich an der Wachau? Ist das
ihr,
das ist sozusagen die Gegend, die Sie gut kennen?
So ist es.
Und das hat für Sie
Problem
diese Nähe?
Das Problem ist nur, ich kenne die Gegend natürlich vor allem, wie sie vor 50 Jahren war.
Als ich mich
bewegt habe.
Ja.
Und ich bin dann später draufgekommen, manche Gegenden hätte man nochmal anschauen sollen, bevor ich sie beschrieben habe. Weil war damals noch grüne Wiese war, ist jetzt verbaut. Ja, zum Beispiel.
Also auch in der Wachau ändern
sich
die Dinge, man glaubt nicht.
Ja. Ja.
So idyllisch
auch
sie ist.
In der Wachau, vor allem in Krems, hat sich viel verändert. Ja. In meiner Heimatstadt Krems hat sich
also
viel verändert.
Also seitdem Sie quasi weggezogen sind.
Ich bin ja mit der ersten Klasse Gymnasium, da ist mein Vater in Krems Direktor geworden, Schuldirektor, also Gymnasialdirektor. Und da sind wir von Horn nach Krems übersiedelt.
Da haben Sie dann Ihre Jugendzeit verbracht?
Ja, nur 8 Jahre. Weil ja. Seit dem Studium lebe ich de facto
sind Sie eigentlich
in Wien.
Wiener. Ja? Aber das heißt so, auch jetzt, wenn Sie sagen, Politik jetzt nicht dieses Bestimmende ist Ihrer Bücher, als Element lässt es Sie nicht los. Ne? Man kann sagen, es bewegt Sie auch in dieser Arbeit
gar
weiter.
Keine Frage.
Das heißt, wir können mit weiteren Abenteuern aus Niederösterreich und rund um den Landeshauptmann. Gut, jetzt gibt es eine Landeshauptfrau natürlich als Figur.
Ja, die meisten Leute glauben ja, ich beschreibe in den Krimis den Erwin Pröll.
Ja, das wäre ja naheliegend.
Ich weise das mit aller Entschiedenheit zurück. Der Erwin ist nur ein typischer Landeshauptmann. Natürlich muss man in Niederösterreich einen ÖVP-Landeshauptmann nehmen. Wäre ein bisschen komisch, wenn ich in Niederösterreich einen SPÖ-Landeshauptmann
das wäre natürlich kulturell würde. Wahrscheinlich unvorstellbar für die Leserinnen.
Der Erwin ist halt ein typischer Landeshauptmann. Es gibt einen Phänotypus, einen Prototyp Landeshauptmann. Da fällt der Erwin ganz bestimmt mit sehr vielen Merkmalen drunter. Wie das früher noch der Joschi Greiner war, der Eduard Wallnöfer. Die jetzigen Landeshauptleute sind alle schon etwas anders, obwohl sie es auch alle faustdick hinter den Ohren haben. Mhm. Gehört zum Geschäft dazu. Mhm.
Haben sich da doch schon auch ein bisschen der Zeit angepasst. Und auch Johanna Mikl-Leitner, die ihr eigenes Profil jetzt als Frau in dieser Rolle doch wirklich auch relativ schnell gefunden hat, muss man sagen. Ne? Also ich bin trotzdem gespannt. Ich würde mich freuen, wenn eine Landeshauptfrau mal bei Ihnen vorkommt im nächsten Buch. Fände ich gut. Und sage auf jeden Fall vielen Dank für das total interessante Gespräch.
Ich freue mich auch.
Danke Ihnen.
Und das war es wieder von Ganz offen gesagt. Ich freue mich über Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf iTunes gut bewertet. Auch heute habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl mir von Wien, von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Gemeinsame Spaziergänge durch die Stadt, in denen die beiden Geschichte anschaulich mit Geschichten zu den jeweiligen Grätzeln verbinden. Bis zur nächsten Folge von Ganz offen gesagt. Missing Link.